Der Börse Frankfurt Podcast. Börsennews und Know-how direkt von der Quelle.
Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen montäglichen Mittagssession. Wie immer 30 Minuten geballtes Finanz-Know-how. Heute mit einem ziemlich relevanten Thema, wie ich finde. Denn wir haben ja inzwischen rund 2.500 ETPs, also ETFs und so weiter, ETNs, ETCs auf Xetra und auf Frankfurter Parketthandel. Das ist immer noch nichts im Vergleich zu den, sagen wir mal, 13.000 Aktien oder 26.000 Anleihen. Aber ja, das ist, ich finde immer ähnliche Situationen wie im Supermarkt. Ich stehe da vor 20 Sorten Butter und kann mich einfach nicht entscheiden. Eine Auswahl von drei wäre mir lieber. Und über genau diese Auswahl, die, wie wir mitbekommen, auch vielen Privatanlegerinnen und Privatanlegern schwerfällt, sprechen wir jetzt die nächsten 30 Minuten mit Markus Thomas, Dr. Markus Thomas von Xenix. Das ist ein ETF-Analysehaus, die auch jährlich ETFs bewerten und auszeichnen. Schön, dass du da bist, Markus. Und
danke,
dass du Zeit und dein Know-how widmest. Und Sie können mir immer zu Hause Fragen stellen oder im Büro, je nachdem, wo Sie gerade sind. Packen die sie einfach unten in dieses Fragepanel und ich gebe die dann entsprechend weiter, entweder am Ende der Session oder wenn es währenddessen passt. Markus, mitten rein ins Thema.
Gerne.
Was wären denn so die ersten, aus deiner Empfehlung, die ersten Überlegungen, wenn ich aus diesen 2.500 ETFs das Richtige für mich aussuchen möchte?
Du hast ein gutes Beispiel genannt, Edda, den Supermarkt. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Produkt suche und in den Supermarkt um die Ecke von mir liegt, gehe, dann weiß ich, wenn ich reingekommen bin, rechts finde ich die Milch oder links finde ich das Obst und das Gemüse. Das heißt, da habe ich eine grobe Orientierung. Bei der Auswahl von ETFs empfehlen wir zunächst immer, sich zu überlegen, was sind die eigenen Präferenzen? Um dein Butterbeispiel aufzunehmen, möchtest du vielleicht eine gesalzene Butter oder eine ganz normale, nicht gesalzene Butter? Und mit solchen Präferenzen kann man relativ viele Produkte dann einfach ausschließen. Das heißt, die Auswahl wird dann schon leichter und gezielter. Beispielsweise auch, wenn man eine Wohnung sucht und sagt, man möchte eine Wohnung mit Balkon und mit einer Badewanne, dann wird das Universum der möglichen Wohnungen, wenn man auf Wohnungssuche ist, schon erheblich kleiner. Wenn man das jetzt auf ETFs überträgt, empfehle ich Privatanlegern grundsätzlich nach ausschüttenden ETFs zu schauen, dass sie auch sehen können, welche Erträge sie durch ihr angespartes Geld in den ETFs regelmäßig generieren. Und dann ist der erste Schritt auch zu sagen, welchen Index, welchen Markt möchte ich denn haben, beispielsweise bei Anleihen oder bei Aktien, dass ich mich auf ein Universum, das heißt auf einen Markt konzentriere, möchte ich europäisch investieren, deutsche Aktien haben, möchte ich global investieren. Und dann hängt es wirklich vom Index ab, das ist der erste Schritt. Und wie ich eingangs gesagt habe, sich auch überlegen, was sind die eigenen Präferenzen, Stichwort ausschüttende ETFs.
Da möchte ich noch mal kurz einhaken, weil das finde ich ganz interessant, weil wir eigentlich grundsätzlich in unseren Seminaren, wenn es um die langfristige Geldanlage geht, empfehlen wir eher thesaurierende, weil man neigt ja dazu, vielleicht die Erträge nicht sofort wieder anzulegen. Wenn die das ein bisschen rumliegen, verkürzt das ja auch die sogenannte berühmte Time in the Market, die ja den Erfolg sozusagen der langfristigen Geldanlage zugrunde liegt. Also wie lange bin ich tatsächlich investiert? Warum denkst du, oder woher kommt das, dass du sagst, ausschüttend wäre besser?
Das ist einfach eine Beobachtung, die wir gemacht haben, wenn wir Anleger coachen, um zu sagen, wenn ich eine Investition getätigt habe, sagen wir mit 10.000 Euro, jetzt gerade in dieser Marktsituation und möchte einen europäischen Corporate Bond ETF, also einen Unternehmensanleihen ETF, der nur in Euro-Anleihen investiert haben, dann kann ich beispielsweise als ein Auswahlkriterium sagen, ich möchte eine möglichst hohe aktuelle Rendite und die meisten dieser ETFs, die keine kurze Laufzeit haben, sondern im Schnitt eine ganz gewöhnliche Restlaufzeit bei Unternehmensanleihen, ETFs abbilden, sollten aktuell rund 4% Zinsertrag pro Jahr generieren. Das heißt, das kann ich als ein Auswahlfilter heranziehen. Und wenn ich dann einen ausschüttenden ETF habe und ich weiß, dieser ETF hat Kosten, sagen wir, von 20 Basispunkten, 0,2% pro Jahr, dann ist ja die erwartete Bruttoausschüttungsrendite ungefähr 3,8%. Und wenn ich das weiß und einen ausschüttenden ETF gewählt habe und diese 10.000 Euro investiert habe, dann sollte, nehmen wir an, der ETF schüttet zweimal im Jahr aus, sollte ich über die zwei Ausschüttungen vor Steuern ungefähr 380 Euro von meiner Bank auf mein Investitionskonto überwiesen bekommen haben. Und somit hat man bei einem ausschüttenden ETF auch die Möglichkeit, seine Investitionsziele zu kontrollieren und auch zu sehen, wenn man noch einen Steuerpauschbetrag hat, der beträgt ja aktuell 1.000 Euro im Jahr, sollten also die ersten 1.000 Euro, wenn man so viel an Ausschüttung erwarten kann, brutto, auch nicht versteuert werden. Das heißt, hier sieht man also auch sofort, dass man einen Steuervorteil hat für die ersten 1.000 Euro als ETF-Anleger und kann, wie gesagt, auch fühlen, dass es sich lohnt zu sparen. Aber du hast einen anderen wichtigen Punkt gebracht. Natürlich, wenn ich noch in der Investitionsphase bin, also noch nicht daran denke, das Geld als Rentner, als zusätzlichen Rentenertrag zu nutzen, dann sollte ich in einem gewissen Abstand, beispielsweise mit der nächsten Sparplanrate, diesen ausgeschütteten Nettobetrag dann auch wieder reinvestieren, damit ich den berühmten Zinseszinseffekt generieren kann. Letzter Kommentar zu den thesaurierenden ETFs. Bis vor 2008 waren in der Tat thesaurierende ETFs die bessere Variante. Aber der ehemalige Bundesfinanzminister Herr Schäuble hat Anfang 2019 sozusagen die Besteuerung bei ETFs umgestellt. Und grundsätzlich kann man sagen, dass jetzt ausschüttende ETFs die bessere Variante sind, nicht nur psychologisch, sondern auch steuertechnisch.
Okay, da haben wir auch direkt eine Frage zu, deswegen bleiben wir mal kurz bei dem Punkt. Da möchte ein Teilnehmer wissen, wie das funktioniert beim Verkauf von ETFs mit der Quellensteuer, weißt du das? Also wenn ich die verkaufe jetzt, also zum einen sagst du, wenn ich einen Ausschütten habe, ist es steuerlich besser als ein Thesaurierender. Frage von mir jetzt, woran liegt das?
Das liegt, das ist jetzt sehr, ich bin kein Steuerexperte, das ist ein grundsätzlicher Ratschlag. Ich will auch nicht in die technischen Details gehen, dann müssten wir uns nämlich mit der sehr komplizierten Vorabpauschale beschäftigen. Also von daher, wichtig ist erstens, dass man spart. Zweitens, mein Punkt war, dass man Kriterien definiert, die einem persönlich wichtig sind, um die Auswahl von beispielsweise Unternehmensanleihen, ETFs leichter zu gestalten. Da könnte die Ausschüttung oder die Thesaurierung ein Punkt sein. Zur Frage der Besteuerung, wenn ich ein ETF-Anteil verkaufe, nehmen wir an, Sie würden über Xetra für 10.000 Euro einen DAX-ETF verkaufen, dann ist die Frage, ob Sie mit Ihrem Verkaufskurs über dem Einstiegskurs liegen. Haben Sie beispielsweise für 100 gekauft pro ETF-Anteil und würden jetzt mit 110 verkaufen, während diese 10% Kursgewinnzuwachs, ich glaube, im ersten Jahr zu versteuern und nach einem Jahr nicht mehr zu versteuern. Also es hängt auch ein bisschen, glaube ich, von der Haltedauer noch ab. Und dann wird die Kapitalertragssteuer von 25% aktuell auf mögliche Kursgewinne, die Sie hatten, greift. Und die Bank führt diese Kapitalertragssteuer direkt ab an das Finanzamt. Das heißt, Sie würden nur den Netto-Kursgewinn dann in Ihrem Depot verbucht bekommen, wenn Sie Steuern abführen müssen.
Okay, jetzt mal ganz kurz einhaken von mir. Ich meine, dass die immer anfällt und ein Hinweis, dann verlassen wir mal die Steuerthematik. Es gibt eine sehr gute Beschreibung der Besteuerung von ETFs, die nach 2018 greift, in unserem ETF-Handbuch. Das ist, ich schicke auch nochmal einen Link mit der Mail, mit dieser Aufzeichnung. Das ist immer noch aktuell, auch wenn wir das ETF-Handbuch gerade neu auflegen, aber diese Steuerthematik gilt noch. Okay, dann gehen wir mal weiter. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt nicht ich, sondern eine etwas diszipliniertere Anlegerin, die mit den eingenommenen Ausschüttungen nicht sofort gut essen geht, sondern die diszipliniert immer wieder anlegt. Was habe ich da noch für Möglichkeiten, die Qualität zu bewerten von einem ETF? Also ich weiß jetzt schon, welchen Anlageziel ich habe. Ich weiß, welchen Anlageschwerpunkt ich habe, welchen Markt. Das habe ich schon für mich geklärt. Jetzt geht es konkret um die Bewertung der einzelnen möglichen ETFs. Es gibt ja inzwischen zu allen gängigen Märkten, gibt es gleich mehrere der Sorte.
Richtig. Dann würde ich vorschlagen, Edda, ich habe mal eine Übersicht vorbereitet. Ich versuche, die jetzt anzuklicken. Ich hoffe, die wird... Ja. Es wird angezeigt, jetzt sollte man hier drei Kreise sehen. Das ist sozusagen unsere Vorgehensweise zur Erstellung des qualitativen Ratings. Man sieht auf der linken Seite, wir bewerten erst den Index und auch die Transparenz des Indexanbieters. Dann bewerten wir den ETF und den ETF-Anbieter. Und auch ganz wichtig, wir errechnen in allen Fällen die sogenannte Tracking-Differenz. Das ist also die Wertentwicklungsdifferenz zwischen dem ETF-Ergebnis und der Index-Performance. Und ganz wichtig, da wir ja hier bei Xetra und der Börse Frankfurt sind, die Komponente des Börsenhandels. Hier schauen wir also auch auf Xetra als Referenzmarkt für deutsche Anleger. Wie oft wird ein ETF gehandelt? Wie viele Market Maker gibt es für ein ETF und wie sind die Spreads? Und da hat ja die Börse auch ein gutes Maßstab, das Xetra XLM, glaube ich. Und das schauen wir an. Jetzt gehe ich nochmal zwei Folien weiter. Jetzt sollte man die Auswahl für DAX ETF sehen. Ist das richtig, Edda?
Ja, die ist zu sehen.
Okay, weil ich sehe jetzt nur diese Übersicht. Und hier kann man jetzt sehr gut erkennen, wir haben 14 Produkte einmal zusammengestellt. Und wenn man auf die fünfte Spalte von links, die Indexspalte, schaut, sieht man, es handelt sich in der Mehrzahl um DAX 40 ETFs. Aber es gibt auch vier sogenannte Nachhaltigkeitsvarianten auf den DAX. Und da gibt es drei verschiedene Indexkonzepte. Und wir schauen immer, wie viele Indexmitglieder hat der Index und wie viele Wertpapiere sind im ETF enthalten. Das ist der genaueste Vergleich, wie eng ein Anbieter versucht, den Index nachzubilden. Das sind jetzt Zahlen, die wir erheben. Die sind nicht in allen Fällen öffentlich. Deshalb möchte ich nochmal zwei, drei Spalten weiter rechts erläutern. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte nur einen ETF kaufen, der schon mehrere Jahre am Markt ist, dann ist das Auflagedatum immer ein gutes Auswahlkriterium. Hier sieht man in der Mitte das grün markierte Feld für einen ETF, der bereits im Dezember 2000 aufgelegt wurde. Das wäre jetzt der älteste ETF, wenn ich die Präferenz habe, wirklich ein etabliertes Produkt zu kaufen. Daneben sieht man die Ertragsverwendung, was wir gerade auch schon besprochen hatten, ausschüttend oder thesaurierend. Da sieht man jetzt, ungefähr die Hälfte der Produkte sind ausschüttend, die andere Hälfte ist thesaurierend. Wenn ich jetzt eine Präferenz für Ausschüttung habe, dann ist dieser älteste DAX-ETF schon aus dem Rennen. Wenn ich aber ein Anleger bin, der sehr viel Wert darauf legt, dass der ETF auch ein stattliches Volumen haben sollte, dann sieht man, der älteste ETF ist auch gleichzeitig der volumenstärkste mit einem Volumen von über 5,2 Milliarden Euro aktuell. Aber wenn man eine Spalte weiter rechts geht, sieht man, dieser ETF hat eine sogenannte Vorabkostenpauschale, die Total Expense Ratio, von 0,16%. Wenn man das vergleicht mit dem ETF drei Zeilen darunter, der nur 0,08 hat, sieht man also, der älteste ist auch gleichzeitig der teuerste. Das heißt, wenn ich die Präferenz habe, den billigsten ETF zu kaufen, müsste ich also in die Zeile gehen mit dem ETF, der nur 8 Basispunkte pro Jahr kostet. Das vielleicht einfach mal als Beispiel von meiner Seite, wie man selektieren kann. Und mir ist es wichtig, also für Privatanleger, definieren Sie, was ist Ihre Präferenz. Damit, wie gesagt, wenn Sie ausschütten und thesaurierend separieren, haben Sie in der Regel dann nur noch die Hälfte der Produkte zu vergleichen. Wenn Sie in diesem Beispiel mit den DAX-ETFs auf eine ESG-Variante die bevorzugen, dann haben Sie in dem Beispiel 4 zur Auswahl und nicht mehr alle 14.
Da hätte ich jetzt ein paar Fragen zu. Fangen wir mal an mit der Anzahl der Wertpapiere. Also ich meine, der DAX hat 40 Aktien. Wenn jetzt aber ein DAX-ETF nur 35 Aktien selbst hält, jetzt in dem Fall von einem wirklich physisch, also replizierenden, also der auch die Aktien kauft und nicht über Swap-Konstrukte geht, wenn da 5 fehlen, heißt das, dass quasi das Konzept optimiert ist.
Richtig. Also das nicht.
Und da wäre jetzt meine Frage, gibt es da Erkenntnisse zu, ob diese Abweichung von rein optimierten Indizes, die nicht voll replizieren, sondern wirklich nur optimieren, ob das nachteilig ist für die Entwicklung? Also diese Tracking Difference, die da stattfindet, ist sie nachteilig für die langfristige Rendite oder kann man das vernachlässigen? Weiß man da was drüber?
Das ist ein sehr guter Punkt, Edda. Nehmen wir jetzt beispielsweise den MSCI World. Der MSCI World Index hat ungefähr 1500 Aktien aus ungefähr 2 Dutzend Industrieländern und ich glaube ungefähr 1 Dutzend verschiedener Währungen. Also beispielsweise US-Dollar das Hauptgewicht, britische Pfund, Euro und japanische Yen, um die bekanntesten Währungen zu nennen. Wenn ich jetzt einen ETF habe, wie du gesagt hast, der optimiert, der beispielsweise nur 750 Aktien kaufen würde, hat dieser Anbieter sich sehr genau überlegt, warum er diese 750 auswählt, weil er will die Handelskosten optimieren. Das heißt, er optimiert die Handelskosten, aber der Nachteil ist, wenn diese anderen 750 Aktien sich jetzt doch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen anders entwickeln, als es der Optimierer erwartet, ist es natürlich logisch, dass eine abweichende Performance dieses optimierten 750er ETF-Portfolios erzielt wird im Vergleich zu einem ETF, der wirklich alle 1500 Aktien auch kauft. Aber auch in diesem Fall, bei einer sogenannten vollständigen Replizierung, gibt es noch 2 Abweichungsmöglichkeiten. Und zum einen kann es sein, dass er die Gewichte im ETF nicht immer 1:1 so hat, wie sie im Index sind. Ein Grund kann beispielsweise sein, dass Dividenden gezahlt werden und dass dieser Dividendenertrag der Ursprungsaktien im ETF nicht sofort angelegt wird, sondern sagen wir einmal als Cash-Position noch gehalten wird. Das heißt, es kann verschiedene Ursachen für Performance-Unterschiede geben zwischen dem ETF und einem Index. Aber unsere Beobachtung ist, wenn ich einen physisch replizierenden ETF habe, der bei großen Weltaktienindizes zwischen 90% und 100% der Wertpapiere wirklich physisch abbildet, sind auch die Abweichungsmöglichkeiten auf der Währungsseite, das möchte ich nochmal betonen, geringer, als wenn ich einen optimierten ETF habe. Und die gleiche Betrachtung ist sehr wichtig, gilt auch für Anleihen-ETFs, weil gerade bei breiten Anleihen-ETFs gibt es sehr unterschiedliche Nachbildungsmethodiken. Das heißt, es lohnt sich immer zu schauen. Es ist sehr mühsam, wird auch nicht sehr immer veröffentlicht, deshalb recherchieren wir da sehr genau, zu wissen, was ist die ursprüngliche Indexanzahl und was ist wirklich die Anzahl der Wertpapiere im ETF. Das hilft, ein Verständnis zu bekommen, wie nah der ETF versucht, den Ursprungsindex abzubilden. Und das ist unserer Meinung nach ein wichtiges Kriterium, wenn man die Qualität wirklich evaluieren möchte von ETFs.
Da ist eine Frage dazu. Also diese Abweichung eines ETFs von seinem Index wird ja als Tracking Difference bezeichnet, nicht zu verwechseln mit dem Tracking Error. Da möchte eine Teilnehmerin wissen, wie das berechnet wird. Nimmt man den Index minus die ETF-Performance oder macht man das andersrum? Und zweiter Teil der Frage, welche Zeitperiode würdest du empfehlen, in der man sich das betrachten sollte?
Ja, also nehmen wir ein Berechnungsbeispiel. Wir hatten ja gerade über die DAX-ETFs gesprochen. Im Durchschnitt kosten die DAX-ETFs ungefähr 12 Basispunkte, das heißt 0,12% pro Jahr. Wenn wir also jetzt die Tracking-Differenz für diese Gruppe berechnen und der DAX Stand heute theoretisch 10% plus gemacht hätte auf Jahressicht, also seit Ende letzten Oktober, dann würde man in diesem Beispiel für einen ETF die theoretische, das ist wichtig, oder die optimale Wertentwicklungsdifferenz wäre, dass der ETF ein Ergebnis von 9,88% erzielt hätte. Das ist ganz wichtig, das Optimum für diese Peer Group. Und jetzt haben wir gesehen, der günstigste ETF erhebt nur 8 Basispunkte. Und wenn er keine sonstigen Kosten erhebt und wenn er keine wirklichen Differenzen in der Nachbildung durch das Wertpapiermanagement hat, könnte es sein, dass dieser 8 Basispunkte DAX ETF vielleicht zu einem Ergebnis kommt von 9,92 und die teureren Varianten könnten ein bisschen schlechter sein, könnten beispielsweise nur auf Jahressicht in Anführungsstrichen ein Ergebnis von 9,84 erzielen. Das heißt, man muss es immer im Verhältnis sehen zu den Kosten, die ein ETF hat, zur Wertentwicklung des Index und dann das vergleichen mit dem tatsächlichen Ergebnis des ETFs. Ich empfehle hier längere Zeitperioden. Ein Jahr ist ein guter Zeitraum. Es gibt aber auch Profis, die ETFs gar nicht so lange halten wollen. Die schauen sich natürlich dann kürzere Perioden an, um diese Wertentwicklungsdifferenz zwischen dem ETF und dem Index, genannt Tracking-Differenz, zu vergleichen. Das wäre ein praktischer Hinweis.
Ja, wobei der Profi, also jemand, der ganz kurz nur taktisch mit ETFs agiert, der schaut sich dann ja auch eher den Tracking Error noch an, weil das ist ja diese kurzfristige Abweichung von dem ETF, von seinem Index, zum Beispiel, weil in dem ETF die Dividenden schon drin sind, im Index, aber im ETF noch nicht so zum Beispiel. Vielleicht für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier, die nicht so tief im Thema sind, zwei Sätze zu einer Erklärung, wie mittelfristig die Preise von ETFs ermittelt werden. Ich habe einfach den Topf, in dem Topf sind die Wertpapiere drin. Die Wertpapiere haben Wert und das macht eine Gesamtsumme an Wert des Topfes und das teile ich einfach gedanklich jetzt durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile. Also es ist nicht so, wie viele vermuten, die nun nicht tief drin sind oder tiefer, sagen wir mal so, dass einfach der Index abgebildet wird. Und alle Einnahmen gehen rein, Dividenden, Zinsen etc. oder Leihe, passiert ja auch, und alle Ausgaben gehen raus. Und deswegen kann man schon sagen, dass die mittelfristige Preisentwicklung eines ETFs auch seine Qualität widerspiegelt. Da wollte ich nur mal drauf eingehen, weil da nicht jeder so gleich den Zugang zu hat. Kurzfristig, also ganz kurzfristig, werden die Preise für ETFs tatsächlich durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Möchtest du vielleicht noch mal deine Folie teilen? Weil ich habe noch ein paar Nachfragen, aber ich muss gestehen.
Dann zeige ich sie noch mal. Ich
habe jetzt Tracking Difference gesprochen, dass es bei mir jetzt aus dem Kopf ist, ja. Genau.
Siehst du sie jetzt?
Okay. Ja, wunderbar. Da war noch eine Frage von einer Teilnehmerin, wenn sie jetzt doch die Thesaurierenden bevorzugt, weil sie vielleicht so ist wie ich und dann lieber essen geht, gibt es da eine Möglichkeit zu bewerten, wie jetzt das Anlageziel erreicht wird? Also weisen die ETFs die Einnahmen durch Dividenden oder durch Zinsen aus? Oder wie mache ich das am besten?
Das ist eine sehr interessante und gute Frage. Wenn man sich die Übersicht anschaut, ich muss selber nochmal nachschauen, dann sieht man hier, Der ETF Nummer in der vierten Spalte ist ein ausschüttendes Produkt und in der fünften Spalte ist ein thesaurierendes Produkt vom gleichen Anbieter. Und wenn man sich das Auflagedatum anschaut, sieht man auch, die sind im gleichen Jahr aufgelegt worden. Das heißt, hier hat man sozusagen einen sehr, sehr guten Vergleichsmaßstab. Ich würde mal einfach sagen, von einem sehr engen Gleichlauf. Aber es ist kein identischer Verlauf. Das ist auch interessant. Aber ein thesaurierender Anleger könnte in so einem Fall sich den ausschüttenden, ich nenne es mal Bruder- oder Schwester-ETF anschauen und damit eigentlich wissen, wie hoch die Erträge pro Jahr gewesen sind. Das ist also aus meiner Erfahrung her ein gutes Vorgehen, um die Ausschüttungen zu schätzen. Ein anderes wäre, sich die Indexinformationen zu den Erträgen und gerade zur Dividendenrendite des ETFs, also hier des Index, sich zu besorgen, also zum Beispiel bei der deutschen Börse oder Stocks nachzuschauen, welche Dividendenrendite aktuell für den DAX 40 berechnet wird und dann als Überschlagsrechnung die Kosten des ETFs abzuziehen, um zu schätzen, wie hoch der Ertrag sein könnte, auch für einen thesaurierenden ETF.
Weil wenn ich jetzt die Kurven nehme von einem thesaurierenden und von einem ausschüttenden und lege die über einen längeren Zeitraum übereinander, dann habe ich ja wieder Zinseszinseffekte da drin. Also kann ich das ja eigentlich nicht über viele Jahre vergleichen, richtig, weil irgendwann schlägt der ja tatsächlich zu. War jetzt so eine Anmerkung von mir. Kurze Perioden geht es auf jeden Fall, ja.
Da möchte ich ergänzen, Edda, das ist ganz interessant. Du gehst natürlich von den Börsenkursen aus und bei dem ausschüttenden ETF sind die Börsenkurse immer niedriger, weil die Ausschüttungen ja aufs Konto des Anlegers gehen und nicht mehr im ETF-Anteilspreis enthalten sind. Aber was man hier gesehen hat, ich habe die Wertentwicklungszahlen und auch wenn man den BVI kennt, das heißt bei den Wertentwicklungszahlen von ausschüttenden und thesaurierenden ETFs, werden auch die Ausschüttungen immer als Performance-Beitrag mitgerechnet. Also okay. Von daher, wenn ich den Börsenchart anschaue, komme ich nicht weiter. Hier muss ich eine Performance-Rechnung machen. Das ist der Unterschied zwischen dem Börsenhandel und dann der Gesamtansicht des Anlegers.
Oh, das ist interessant. Ja, klar. Ich denke dann immer an Kurven, weil das ist so schön einfach, sich die Kurven übereinander zu legen. Dann nehme ich was mit für mein nächstes ETF-Seminar. Jetzt hätte ich da auch nochmal eine Rückfrage von einem Teilnehmer, der sagt, eure Performance-Vergleiche, also wenn ich jetzt sage, ausschüttend performt besser langfristig als thesaurierend, ist das ex Kosten? Also ist das nach Kosten? Weil ich habe ja als Anlegerin auch Kosten für die Wiederanlage meiner Einnahmen. Oder muss ich mir dann noch Kosten dazu denken?
Also, guter Punkt. Ich hatte ja darauf verwiesen, wir halten ausschüttende ETFs für deutsche Privatanleger grundsätzlich für die bessere Variante. Vor allen Dingen möchte ich darauf weisen, aus psychologischer Sicht, weil man sieht, wie viel Ertrag man regelmäßig durch seine Ersparnisse generieren kann und kann damit auch eine Abschätzung machen, wenn man im Verbrauchs- oder im Rentenalter ist, wie viel Ertrag könnte man dann aus einem ETF-Portfolio jährlich generieren. Das heißt, man kann einfach besser rechnen mit ausschüttenden ETFs, aber man muss die erhaltenen Ausschüttungen natürlich auch wieder anlegen mit Kosten im Börsenhandel. Da kann ich nur sagen, gibt es Varianten, je nachdem, welche depotführende Bank man hat, dass das automatisch wieder geschehen kann. Oder dass man das selber wie einen neuen Kauf veranlassen muss. Eine weitere Variante wäre aber auch, wenn man einen ETF-Sparplan hat auf diesen ausschüttenden ETF, dass man mit der nächsten Sparplanrate diese erhöht und eigentlich den Ausschüttungsbetrag dann zu dieser nächsten Sparplanrate dazu nimmt. Da hängt es dann auch wieder von ab, ob man Kosten an die Bank bezahlt für den Sparplan oder nicht. Das heißt, das sind praktische Themen, wo man sehr genau die Kosten, die an der Bank, die bankseitig anfallen können und auch im Börsenhandel beachten muss, sodass sie dann nicht die Performance des einzelnen Anlegers deutlich schmälern. Und da ist einfach der Hinweis wichtig, in diesem Bereich kann man als Anleger noch sehr, sehr viel Performance liegen lassen, wenn man diese praktischen Dinge nicht richtig macht. Und deshalb stellen wir auch immer wieder fest, dass viele Privatanleger nicht die Ergebnisse erzielen, die oftmals in Performance-Übersichten der Anbieter ausgewiesen werden, weil dort fehlen ganz einfach die Börsen- und die Bankkosten. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den Privatanleger für sich selber beachten müssen.
Hier ist auch noch mal eine Nachfrage, ob man diese Tracking-Differenz verschiedener ETFs irgendwo finden kann. Also ich weiß, dass Just ETF und Extra ETF die veröffentlichen als Fachportale hier für den deutschen Raum oder für den deutschsprachigen Raum. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die anhand der Kurven berechnen oder anhand der Performance, wie du das gerade beschrieben hast, wenn das einen Unterschied macht.
Also diese Infoportale bieten grundsätzlich sehr gute Informationen. Aber ich kenne kein Infoportal auch in Europa, das für alle ETFs, die dort gelistet sind, die Performance-Differenz ausweist. Gibt es auch einen einfachen Grund dafür. Selbst nicht mal alle Anbieter weisen diese Performance-Differenz sauber und systematisch in ihren Factsheets für die einzelnen Produkte aus. Das heißt, es ist manchmal sehr mühselig, überhaupt diese Wertentwicklungsdifferenz berechnet zu bekommen. Wir haben uns diese Mühe gemacht und in unserer Datenbank von Anfang an, wo wir Indizes und ETFs vergleichen, mit berücksichtigt. Ich empfehle aber einem Anleger, der wirklich langfristig investieren will, sich das mal selbst zu errechnen. In der Regel sind die Factsheets eine gute Quelle, denn dort wird meistens ausgewiesen, was die Performance des ETFs war und was die Index-Performance ist. Aber es wird nicht die dritte Spalte als Differenz ausgewiesen. Das heißt, in diesen Fällen kann man es sehr leicht selbst ermitteln und hat dann auch die Möglichkeit, das über verschiedene Zeitfenster anhand der Factsheets zu machen, was sich auch lohnt, insbesondere wenn ETFs den Index umgestellt haben. Also das muss man auch berücksichtigen. Hier in dieser Aufsicht mit den DAX-ETFs gab es auch einige umgestellte ETFs, dann nützt es gar nichts, sich die Wertentwicklungsdifferenz über längere Zeiträume anzuschauen, weil diese Indexumstellungen dazu führen, dass die aktuelle Performance nichts mehr mit der vorherigen, die sich auf einen anderen Index bezogen hat, zu tun hat.
Danke dafür, guter Tipp. Noch, lass uns die paar Minuten, die wir noch haben, bitte über das XLM sprechen. Das ist ja meiner Ansicht nach ein ganz nützliches Tool. Es tut die Kosten, die indirekten Kosten durch eine Transaktion aus. Also misst in Basispunkten, was eine Order tatsächlich kostet. Und zwar Roundlot ist Kauf-Verkauf für 15.000 Euro, glaube ich. Also deswegen, es geht gar nicht jetzt um unsere konkrete, meist wahrscheinlich kleinere Aufträge oder Ordergrößen, aber es gibt zumindest mal ein Gefühl dafür, wie hoch die indirekten Kosten sind, die durch den Handel mit einem ETF entstehen. Da habe ich jetzt mehrere Fragen an dich. Das eine ist, was glaubst du, ab welchem Ausmaß an Aktivität ist das relevant? Also klar, je kürzer ich was halte, umso wichtiger ist, dass die Kosten niedrig sind. Sollte ich da drauf gucken, wenn ich jetzt einen Anlagehorizont von 20 Jahren habe, oder verstehst du, was ich fragen will? Ab wann ist es relevant?
Ja, also erstens möchte ich sagen, das, was ihr als Börse berechnet mit dem XLM-Maß, ist ein sehr guter Vergleichsmaßstab. Deshalb hatte ich es auch in meiner Auflistung mit den DAX-ETFs aufgeführt. Und wer die Werte in Erinnerung hat, die günstigsten sogenannten Spreads, kann man vereinfacht sagen, die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis, aber so gerechnet, wie du es erklärt hast, als ob man zwei Käufe gemacht hat, also den Kauf und Verkauf gleichzeitig. Es ist also ein theoretisches Maß, aber es wird über alle ETFs gleichermaßen gelegt. Und die gute Nachricht ist, dass die ETFs an sich in der Regel mittlerweile, gerade wenn man von den deutschen DAX-ETFs spricht, günstiger, das heißt liquider im Börsenhandel sind als viele Einzeltitel. Das ist also eine große Errungenschaft des ETF-Marktes, das darf man nicht vergessen. Man hat also mehr Diversifikation zu niedrigeren Handelskosten. Das ist grundsätzlich ein Vorteil von ETFs. Aber die Einschränkung ist auch, je nachdem, wann ich handle, können die Kosten ganz unterschiedlich sein. Das ist wie, wenn ich mich auf offener See befinde. Wenn die See ruhig ist, ist alles leichter, als wenn es stürmische See ist. Das heißt, wir haben auch gesehen, während dem Corona-Crash vor 3,5 Jahren waren die Spreads für alle Produkte, auch für DAX-ETFs und auch für die darunterliegenden DAX-Aktien, größer, als es beispielsweise momentan ist. Das heißt, es ist immer ein Durchschnittswert, den die Börse berechnet. Man sollte sich ihn aber anschauen und immer 2 oder 3 ETFs, in die man vielleicht investieren möchte, anschauen. Und wenn einem die Liquidität wichtig ist, dann sollte dieses XLM-Maß möglichst niedrig sein. Gleichzeitig sollte man, bevor man eine Order ausführt, bei seinem Broker prüfen, an welcher Börse bekommt man denn aktuell zu welchem Spread, also zu welchen Differenzkursen zwischen An- und Verkauf, beispielsweise einen DAX-ETF angeboten. Das heißt, man muss auch immer die aktuelle Marktsituation beobachten. Und da bekommt man ja, je nachdem, welche ausführende Bank man hat, wo man sein Depot hält, die Möglichkeit, dass man diese Spreads, die dann praktisch gelten, angezeigt bekommt. Also mein Tipp ist, erst bei der deutschen Börse nachschauen, XLM vergleichen. Wenn man dann 2 oder 3 ETFs in der engeren Auswahl hat, auf die aktuellen Spreads achten, bevor man den Kauf oder den Verkauf dann tätigt.
Da hätte ich dann vielleicht noch 2 Hacks dazu. Zum einen gibt es auf börsefrankfurt.de Xetra Realtime-Preise. Das heißt, man kann sich tatsächlich in Echtzeit angucken, ja, wie der ETF gerade bepreist wird, weil einige Depotbanken inzwischen leider nur noch eine Seite anbieten, was ich sehr traurig finde für die Markttransparenz. Also wenn ich muss erst sagen, kaufen, und dann bekomme ich quasi von Geldbrief die rechte Seite angezeigt, also Brief, und oder ich sage verkaufen, dann kriege ich Geld angezeigt und nicht mehr als ganze Spanne. Also Xetra, bei uns Realtime-Preise für ETFs gibt es bei uns zumindest 3 am Tag. Das reicht ja für eine Kaufentscheidung in dem Moment. Und der nächste Hack, wir haben ganz viele XLMs ausgewertet und festgestellt, dass diese indirekten Kosten mittags am kleinsten sind. Sprich, wenn man sich gar nicht so tief mit der Materie befassen will, ich würde einfach immer versuchen, mittags meine Orders zu platzieren. Und je weiter ich weggehe von der Kernzeit auf Xetra, die eh nur von 9 bis 17.30 ist, sieht man auch, kann man richtig zugucken, wie die Handelsspannen sich ausweiten auf anderen Marktplätzen. Also das wäre jetzt so meine Empfehlung, um es einem, wenn man sich es ein bisschen einfach machen will, einfach mittags auf Xetra und mit einem Limit. Das war jetzt die kleine Werbepause. Aber schauen Sie sich einfach das unbedingt an. Ja, Thomas ist...
Edda, ich möchte noch eine Anmerkung machen. Also ganz wichtig ist, zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr, wenn man an europäische Aktien denkt und europäische Anleihen. Noch besser ist es meines Erachtens, wenn man sich 16 Uhr merkt, wenn man globale Produkte handeln will, dann ist in der Regel auch der US-Markt geöffnet. Also zwischen 16 und 17 Uhr kleine Kaffeepause anlegen, die Realtime-Kurse auf Börse Frankfurt anschauen, die aktuellen Spreads, und zu dieser normalen Tageszeit handeln. Das bietet in der Regel wirklich die meiste Liquidität und damit die besten An- und Verkaufskurse.
Und vielleicht auch ergänzt dazu, es ist auch möglich, es gibt ein paar, wir haben es leider nicht, aber es gibt ein paar Finanzportale, die zeigen ja auch mehrere Börsenplätze an oder Handelsplätze, ja nicht nur börsliche. Und da kann man sich eigentlich auch immer ganz hübsch anschauen, wo eigentlich das Volumen ist. Und grundsätzlich gilt ja auch die Regel, dort, wo das Volumen ist, sind die Spannen am kleinsten und ist auch der Preis am marktgerechtesten. Und das dann vielleicht mal vergleichen mit dem Angebot, was man bei der anderen Plattform bekommt. Das wäre noch so ein Tipp von mir. So, jetzt, wenn noch Fragen da sind an Markus, dann bitte jetzt. Wir nähern uns dem Ende der heutigen Session. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, es hat Ihnen was gebracht für Ihre ETF-Anlage. Ich freue mich immer über Feedback und auch, was für Themen wir noch herausgreifen können. Und an dem kommenden Montag ist meine Kollegin Fabienne Lindner an der Reihe. Sie spricht mit Sophie Turner von Beatwest und das ist dann eher eine Session für Einsteigerinnen und Einsteiger. Und wir werden in Zukunft das auch auszeichnen. Ich würde sagen, heute waren wir so für die etwas erfahreneren Anleger, Anlegerinnen unterwegs. Also unser Plan ist, dass wir diese verschiedenen Themen auch ein bisschen klassifizieren für Sie. Was ist für Newbies, was ist für schon ein bisschen Erfahrung am Markt und was ist für Fortgeschrittene. Das war heute so in der Mitte, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Ich freue mich über Feedback an der Stelle und vielen Dank an Markus Thomas für seine Zeit und seine Expertise. Ich bin mir sicher, etliche Entscheidungen werden jetzt leichter fallen in den nächsten Monaten.
Herzlichen Dank, Edda.
Und allen wünsche ich viel Erfolg bei der Geldanlage.
Der Börse Frankfurt Podcast. Zum Abonnieren fast überall, wo es Podcasts gibt.